Herzlich willkommen, liebe Bibelforscher. Schön, dass ihr hier seid und dankeschön, dass ihr auch gekommen seid. Es ist sehr ermutigend zu sehen, dass Menschen das Wort Gottes lieb haben und Interesse haben am Wort Gottes. Und wir wollen auch gleich loslegen. Wir haben heute einen Text, der für eine Bibelstunde recht schwierig ist. Ich hoffe, dass es mir doch gelingt, unser Interesse so auch auf das Praktische zu lenken und von vielen theoretischen Sachen auch auf die Praxis umzulenken. Ich hoffe, dass wir da auch gut alle mit können und dass wir nach der Bibelstunde doch sagen können, es hat sich gelohnt, das Wort Gottes hat uns angesprochen. Das ist mein großer Wunsch und dafür möchte ich jetzt auch zu Beginn beten für uns alle. Stehen wir dazu auf. Unser himmlischer Vater, wir sind dir von Herzen dankbar, dass du uns so reich segnest mit deinem Wort und dass wir in einer Zeit leben, wo das dein Wort so verkündigt werden darf und dass wir uns Zeit nehmen können und in Ruhe einfach uns Gedanken machen können. Danke dir für diese Möglichkeit. Aber wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir alles verstehen oder auch erklären und so sind wir jetzt ganz besonders auf deine Gnade angewiesen. Und wir bitten dich gemeinsam, schenk du Gnade zum Reden und auch Gnade zum Hören. Und wir wollen dir zur Verfügung stehen. Wir wollen, dass du uns ansprichst in unserem Leben. Amen. Das Nachrichtenmagazin Die Welt brachte vor einiger Zeit, also man sieht, wenn jemand sehr gute Augen hat, dann sieht er, das sind jetzt vor einigen Jahren, einen Artikel mit der Überschrift Antikes Briefnetzwerk verbreitete das Christentum. Diesen Artikel schrieb eine Forscherin, die sich damit befasst hatte, wie die Christen, die ersten Christen, wie sie miteinander kommuniziert haben, wie haben sie sich abgestimmt, wie kommt es, dass die biblische Lehre so homogen, so eindeutig ist, dass es nicht tausende Richtungen gab, schon gleich zu Beginn, das ist ja immer so, auch wenn wir gleich zu Beginn, jeder hat seine Meinung, aber doch muss man sagen, dass das Christentum eine Richtung geht. Und der grundchristliche Glaube eine Richtung einschlägt. Und so staunte diese Forscherin, wie ausgeklügelt die Christen ein ganzes Netzwerk aufgebaut haben. Und sie vergleicht sogar die Christen von damals mit unserer modernen Zeit und spricht von sogenannten sozialen Netzwerken. Die jungen Menschen wissen, was das ist, ja, das Internet. Also wo sehr schnell Information fließt und wo man sich abstimmen kann, wo man weiß, wie der andere denkt und wo man sehr viel Meinung bildet. Und sie hat mit Erstaunen festgestellt, wie die Briefe in der Antike zur Meinungsbildung so stark beigetragen haben und dass die Christen wirklich ihren Glauben so präzise formulieren konnten. Also das ging vor allem durch die Briefe, das war ihre Forschung. Nun, wenn wir jetzt das so angehört haben, denken wir, okay, was ist daran so Besonderes? Das wissen wir doch, ja. Für uns ist das nichts Neues, aber ich wünsche, dass es uns neu bewusst wird, wie wichtig die Briefe des Neuen Testamentes für die Menschen damals waren. Es gab das Alte Testament, aber jetzt, wo die Gemeinde war, da waren die Briefe unendlich wichtig. Und das war ein Schatz, so ein Brief, so eine Wegweisung zu bekommen. Dieser Brief war wichtig für Titus. Er war ja der Empfänger, für seine Persönlichkeit. Was erwartet Gott von mir? Damit ich mich nicht kaputt mache und zu viele Erwartungen an mich stelle. Dieser Brief war auch wichtig für die Gemeinde, für viele Gemeinden. Titus sollte auf der Insel Kreta einige Gemeinden oder in den Gemeinden Älteste einsetzen. Das waren mehrere Gemeinden da. Dieser Brief war wichtig für die Ausbreitung des Evangeliums. Das ist ein Strategiebrief. Wie können wir Gemeinden gründen? Und wir werden im Verlauf des Studiums dieses Briefes immer wieder auf diesen Gedanken zurückkommen. Wie können wir besser das Evangelium verkündigen? Wie können wir Gemeinden gründen? Wie können wir Menschen gewinnen? Und dieser Brief ist auch wichtig für Paulus. Paulus fasst seine Gedanken zusammen. Paulus stellt sich unter die Leitung des Heiligen Geistes und es hat auch Auswirkungen auf sein Leben ganz gewiss gehabt. Letztes Mal haben wir uns in der Bibelstunde beschäftigt mit den sogenannten Einleitungsfragen. Wir haben gesprochen über den Ort, wohin der Brief geht, woher er kommt. Wir haben gesprochen über die Zeit, wann er geschrieben wurde. Wir haben gesprochen, in welchen Umständen dieser Brief geschrieben wurde. Wir haben über das Thema des Briefes gesprochen und über ich habe uns eine Gliederung hier mitgebracht, die haben wir letztes Mal auch angeschaut. Bitte versuchen wir uns das so ein bisschen zu merken und wir werden auch im Verlauf der nächsten Bibelstunden immer wieder mal nachfragen. Ja? Drei Kapitel, drei wichtige Bereiche. Ja? Ein Thema, Grundsätze für effektive Evangelisation, das ist das Thema. Wie können wir effektiv das Evangelium verkündigen in unserer Zeit, in unserer Umgebung? Und dann Grundsätze unter den Leitern, das ist Kapitel 1, in der Gemeinde, Kapitel 2, und in der Welt. Wie sollen wir in der Welt leben, dass wir die Menschen erreichen, Kapitel 3. Ich denke, das ist nicht so schwierig, das zu merken, und es ist auch gut, dass wir das so ein bisschen im Gedächtnis behalten. Das war in der ersten Hälfte der Bibelstunde. Die zweite Hälfte haben wir dann uns mit der Person des Titus beschäftigt. Ein sogenanntes Personenstudium gemacht. Hier habe ich jetzt so vielleicht eine Frage vorab. Ist uns was hängen geblieben von Titus? Also das waren ja viele Dinge, die jetzt so nicht auf Anhieb einem auffallen. Und dann haben wir gesehen, das war ein ganzes Bild. Also das Blatt war ziemlich voll. Was für einen Eindruck haben wir von Titus bekommen? Hat jemand so eine kurze Bemerkung? Ist ihm etwas wichtig geworden? Oder ich weiß nicht. Hat jemand ein Mikro, falls? Ja. Also kann sich noch jemand erinnern? Vor 7 Tagen haben wir hier gehabt. Ja, Alex. Ja.
Ein gläubig gewordener Heide, der zum Aushängeschild wurde. Der Paulus benutzte ihn oftmals als Aushängeschild, so bei den Juden, die vielleicht ein Problem mit Paulus hatten. Das ist mir so auf Anhieb hängen geblieben. Okay.
Ein Musterbeispiel war Titus, ja? So. Okay. Ja, Tolli, noch?
Mir ist hängen geblieben, dass Titus von Anfang an schon gelernt hat, für die Reinheit des Evangeliums zu kämpfen, ja, als der mit Paulus unterwegs war auf dem Apostelziel und dann im Prinzip dafür zu kämpfen, dass man allein aus Gnade gerettet wird und nicht aus dem Gesetz und aus der Beschneidung.
Ja. Genau. Also das war ein Riesenvorteil von Titus. Ja, er konnte direkt von Paulus lernen. Ja, wie ist Paulus damit umgegangen, mit den Problemen, die auch heute da sind? Ja. Vielen Dank für die Beiträge. Ich zeige noch einmal dieses Gesamtbild. Werde es jetzt überhaupt nicht wiederholen, einfach, dass wir uns noch erinnern. So einige Eigenschaften da von Titus haben wir herausgearbeitet, weil hinter jeder Bibelstelle steht eine ganze Geschichte. Und falls es jemand interessiert, kann das jetzt nicht abschreiben. Ich habe es ausgedruckt, es liegt draußen aus. Ja. Wenn ich merke, es zu wenig sind, dann drucke ich nochmal nach. Also falls jemand Interesse daran hat, ja. Wenn wir das jetzt so anschauen, dann sagen wir, boah, ein perfekter Mitarbeiter. Und ganz ehrlich, also mit Titus, da hat es richtig Freude gemacht, zusammenzuarbeiten. Das war richtig, so einen Mitarbeiter an der Seite zu haben. Aber das heißt nicht, dass er perfekt war und alles richtig gemacht hat, zu jeder Zeit. Wenn wir uns vielleicht erinnern an den zweiten Timotheusbrief, wir haben da angeschaut, dass und gemerkt, es, das war im Timotheus 4, glaube ich, ja, dass, dass Titus, also als Paulus in Rom im Gefängnis war, und dann ist Titus weggegangen von Paulus. Und Titus ist nach Dalmatien, also über die Adria auf die andere Seite. Und das ist die einzige Bibelstelle, Situation, wo Paulus nichts Herzliches über Titus schreibt. Es ist einfach sehr neutral, hat er das gesagt. Titus ist weg. Und wir haben damals festgestellt, ja, wahrscheinlich, also Paulus, es hört sich so an, dass Paulus nicht sehr ermutigt wurde dadurch. Es war eher eine Entmutigung. Obwohl Titus nichts falsch gemacht hat, er ist da nach Dalmatien und mit einem, man geht davon aus, dass er da genauso Gemeinden gegründet hat. Also für mich persönlich wurde Titus trotz manche ganz normalen Dinge, die man auch falsch macht, sich falsch entscheidet. Aber im Bibelstudium wurde er für mich ein großes Vorbild. Heute wollen wir auf die ersten vier Verse im Titusbrief eingehen. Titus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Ich lese uns den Text. Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die dem Glauben gemäß ist. In der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Aber zu seiner Zeit hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut ist nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands. An Titus, meinen rechten Sohn, nach unserer beider Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Heiland. So beginnt der Brief. Bevor wir jetzt in die Auslegung hineingehen, versuchen wir uns so ein bisschen hineinversetzen. Stellen wir uns vor, wir sind Titus, und dann wird uns dieser Brief gebracht. Wir öffnen den Brief oder rollen ihn aus, wie auch immer er gestaltet war. Und dann lesen wir diese Worte. Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi nach dem Glauben und so weiter. Diese vier Verse. Was fällt uns da auf? Ist da nicht irgendetwas, vielleicht etwas seltsam, ungewöhnlich? Hat meinen geliebten Sohn, ja. Aber mir geht es jetzt gar nicht so sehr um die einzelnen Aussagen, sondern einfach von der Art. Also wir müssen uns hineindenken, ja. Kannte Titus den Paulus? Hat er ihn gekannt oder nicht? Wahrscheinlich das erste Mal, dass er den Brief gekriegt hat, wusste gar nicht von. Ne? Er kannte doch den Paulus, ja. Wir haben noch gesagt, der Brief wurde zwischen 62 und 64 geschrieben. Und in der Reihenfolge 1. Timotheusbrief, Titusbrief, 2. Timotheusbrief. Die beiden kennen sich wunderbar. Also da muss man sich eigentlich nicht vorstellen. Warum stellt Paulus sich vor? Also, sie haben eine wunderbare Beziehung. Das mit dem, dass Titus Paulus verlassen hat, das kommt ja später noch. Also bis dahin haben sie eine wunderbare Beziehung. Paulus muss nicht kämpfen um Autorität, muss nichts beweisen, denn Korinther musste was beweisen, Titus gar nichts. Sie haben beide viel gearbeitet, was zustande gebracht. Warum dann diese Vorstellung? Nun, ich bin überzeugt, dass keine Formalität ist, so formell, jetzt fängt man an zu schreiben, es ist ja kein Amtsbrief, da braucht man keine Formalität. Sie haben eine sehr gute Beziehung miteinander. Aber es macht Sinn, und deshalb wollen wir kurz darauf eingehen und etwas daraus lernen. Und zwar gibt es ein grundsätzliches Prinzip unter uns Menschen. Es ist egal, mit wem ich zu tun habe, wenn wir eine Beziehung haben, dann ist es für beide Seiten immer sehr hilfreich, dass wir unsere Positionen kennen. Und Paulus konnte das sehr gut benennen. Er sagt, ich bin das und das. Manchmal meinen wir fälschlicherweise, dass es zur Demut gehört, wenn wir nicht wissen, wer wir sind. Aber im Alltag ist es sehr schwierig mit solchen Menschen. Nichts, wo sie hingehören, was ihre Aufgabe ist, wer sie sind, dann ist es so schwierig, mit ihnen umzugehen. Sie sind immer so unsicher. Stellen wir uns vor, wir sprechen einen Dirigenten an und fragen, wer bist du? Was machst du? Und er fängt an, ach, weißt du, bin eigentlich gar nicht so sehr musikalisch. Ich bin eigentlich so schwach und man hat mich gebeten und jetzt stehe ich da vorne und mache diesen Dienst. Aber ich bin eigentlich, wenn jemand so spricht, also welcher Sänger wird diesen Dirigenten ernst nehmen? Dasselbe gilt für alle Beziehungen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, ich bin ein Vater und jemand fragt mich, und ich sage, ja, ich bin kein so guter Vater und ich bin das nicht und ich schaffe das nicht. Ja, welches Kind will dass ich der Vater bin? Meine Frage ist, warum sind wir so oft unsicher, auch in geistlichen Hinsicht? Ist das wirklich Demut? Mir geht es so, dass ich denke, dass es eher darum geht, dass wir Angst haben, Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir uns benennen und sagen, ich bin der und der, dann heißt es, ich übernehme Verantwortung für diesen Bereich. Ja, ich bin Vater und ich stehe mit zwei Beinen hier, auf dem Boden. Das ist doch eine andere Haltung, als naja, ich weiß nicht, ja, und man tippelt rum von einem Fuß auf den anderen. Versuchen wir das auf die geistliche Ebene nochmal zu gehen. Zum Beispiel, du verkündigst immer wieder regelmäßig hier in der Gemeinde. Lieber Bruder, dann sage, ich bin ein Prediger. Oder du arbeitest mit jungen Menschen. Dann sage, ich bin Jugendleiter. Oder ich bin Diakon. Das hat mir Gott anvertraut. Wenn du regelmäßig für die Gemeinde betest, für einzelne Personen, dann sage, ich bin ein Beter. Wenn du die Fähigkeit hast, Menschen zu ermutigen, dann sag, ich bin ein Ermutiger. Das ist keine Schande. Liebe Geschwister, wie würdet ihr euch jetzt einander vorstellen? Jetzt nehmen wir an, also ich mache das jetzt nicht, das will da jetzt niemand verunsichern, aber nehmen wir an, ich würde jetzt sagen, so, jetzt dreht euch zueinander, immer zwei Leute, und sagt einander, wer ihr seid. Was würde da herauskommen? Also ich will da überhaupt niemand zu nahe treten. Ich weiß, wie ich selber ticke. Mir fällt es selber schwer, das zu formulieren. Wer bin ich vor Gott? Wir verlieren oft den Blick, wer wir sind, und zwar, wer wir vor Gott sind. Jemand hinterfragt uns und wir sind gleich verunsichert. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind. Paulus gebraucht die ersten Worte, um sich und Titus vor Augen zu führen, wer er und Titus in den Augen Gottes sind. Und mir hilft es auch manchmal, wenn ich unsicher bin und einfach verunsichert bin. Und dann werde ich still und überlege, wer bin ich? Welchen Auftrag In wes Auftrag stehe ich da? Wie sieht mich Gott? Ist es mir wichtig, dass Menschen mich bestätigen, oder ist es mir wichtiger, wie Gott mich einschätzt? Mir persönlich hilft das sehr. Wenn wir jetzt den Text anschauen, dann werden wir sehen, wie Paulus sich einschätzt. Zunächst nennt er seinen eigenen Namen, Paulus. Es ist schon sehr bezeichnend, dass der Brief so anfängt, Paulus. Das erste Wort im Brief. Und Paulus beginnt sogar mit der dritten Person. Es ist so, als ob er sich von außen anschaut. Versucht mal, so eine Aussage zu machen. Das ist ganz komisch in euren Ohren. Das hilft, weil wir da nicht mehr pauschal so wichtige Sätze sagen, so ganz pauschal. Wir sagen zum Beispiel ganz locker, Gott liebt alle Menschen. Das können wir ganz locker sagen. Aber es fällt uns schon schwieriger zu sagen, Gott liebt mich. Das ist schon mehr Kraft, braucht schon mehr Kraft. Aber wenn ich jetzt sagen sollte, Gott liebt Willi, also bei mir persönlich, ich brauche noch mehr Kraft dazu, um das zu sagen. Und jetzt, es wird immer schwieriger. Jetzt fügen wir zu unserem Namen noch unsere Berufung dazu. Ich sage, Willi, und jetzt? Ja? Willi berufen zum Ältestendienst der Gemeinde. Wisst ihr, zu diesem Satz muss ich mich richtig durchringen, so klar zu sagen. Und noch schwieriger wird es, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir uns überhaupt nicht fühlen als berufene Menschen. Kennt ihr diese Zeiten auch? Man fühlt sich so elend. Und dann so etwas Festes sagen zu müssen. Ich möchte uns ermutigen, konkreter zu werden. Üben wir uns darin, unseren Namen in Gottes Verheißungen hineinzusetzen. Thomas, berufen zur Kindschaft Gottes. Natascha, berufen zur Heiligung. Renate, berufen zur Barmherzigkeit. Das hört sich doch gut an. Junge Leute, berufen zur Treue. Wir müssen uns angewöhnen, diese Pauschalsätze runterzubrechen, wirklich ins Leben, in unser Leben hinein. Paulus sagt weiter, ich bin ein Kind Gottes. Wörtlich, Kind Gottes, ein Knecht Gottes. Wörtlich heißt es hier Sklave Gottes. Wenn dieses Bild, diese Bezeichnung fällt, dann will Paulus etwas Besonderes damit sagen. Welche Betonung entsteht, wenn wir sagen, ich bin ein Sklave oder ein Knecht Gottes? Was will man damit sagen? Hat jemand eine Idee? Was ist ein Sklave? Genau, ich gehöre nicht mir. Sehr gut. Was macht Sklave noch? Er liebt seinen Herrn oder dient seinem Herrn. Ja? Richtig, er dient nicht sich, er dient seinem Herrn. Das ist ganz wichtig. Ja? Ja, das sind so diese zwei großen Eigenschaften. Ein Sklave gehört nicht sich selbst, gehört Gott, und er macht nicht das, was er will, sondern was ein anderer will. Und hier in diesem steht, in welchem Auftrag, wessen Knecht, wessen Sklave? Gottes Sklave, ja. Gottes Sklave. Und wenn wir jetzt diese Dinge zusammenführen, was passiert dann? Wenn wir wissen, ich gehöre nicht zu mir, ich muss einem anderen dienen und es ist Gott, dem ich diene. Wenn wir das alles so zusammenführen, ich gehöre nicht mir, ich bin gar nicht so wichtig, es geht um Gott. Dann können wir, liebe Geschwister, sehr gelassen werden. Sehr gelassen werden. Ich bin nicht der Herr. Dass ich hier stehe, das ist gar nicht so wichtig, ob ich hier stehe oder nicht. Das habe nicht ich bestimmt. Das ist Gottes Sache. Wenn er mich nicht haben will, dann nimmt er mich weg, stellt einen anderen hin. Ich kann sehr gelassen sein, ich muss niemand was beweisen. Gott ist mein Arbeitgeber, mein Besitzer, mein Herrscher, er ist alles. Natürlich müssen diese Aussagen mit dem Leben übereinstimmen. Wir können nicht so leben, was wir wollen, tun, was wir wollen, aber dann sagen, ich bin Knecht Gottes. Das geht nicht. Das ist klar. Ja, das funktioniert nicht. Das muss zusammenpassen, was wir leben und was wir sagen. Ein Aufruf, sei gelassen, denn du gehörst dem besten Herrn. Ich versuche das immer so auf uns so ein bisschen umzubeziehen noch. Das dritte, ich bin ein Apostel Jesu Christi, sagt Paulus. Nun, wenn wir zunächst mal anschauen, so, dann sieht es aus, als ob Apostel Paulus hier einen Unterschied macht zwischen Gott und Jesus, ja. Also, Knecht Gottes, Apostel Jesu Christi. So, zwei unterschiedliche Dinge. Aber wenn wir die Briefe so da einfach durchblättern, was das betrifft, dann sehen wir, das gibt keinen zwingenden Grund dazu. Woanders schreibt Paulus, ich bin ein Knecht Jesu Christi. Ja, also Paulus gebraucht die Begriffe und tauscht sie aus, je nachdem, was er damit sagen will oder. Aber hier geht es nicht um einen Unterschied oder sonst, ja, dass Gott was anderes ist. Sie gehören einfach zusammen. Das ist eine Einheit. Nun, Apostel, Paulus sagt, ich bin ein Apostel. Apostel Paulus wurde ja auf eine besondere Art und Weise Apostel. Wir wissen, wie die 12 Apostel von Jesus in seiner Erdenzeit berufen wurden. Wir wissen, dass Judas auch berufen war, aber und eigentlich das Amt hatte. Apostelgeschichte 1,17 sagt, Judas hatte das Amt schon. Und Judas ist aufgrund von Verrat Jesu und aufgrund seiner Unbußfertigkeit ausgeschieden. Er gehörte ja dann nicht mehr zu den Aposteln. Und dann wurde Matthias nachgewählt durch das Los. Aber auch dieses Los, das Gebet war, zeige, welchen du erwählt hast. Das heißt, Apostel wurden immer von Gott persönlich oder von Jesus persönlich gewählt. Nun eine Frage an uns. Wer hat Paulus berufen? Jesus. Kennt jemand die Bibelstelle, wo das steht? Schlag mal nach, dass ein bisschen aktiv werdet, Galater 1,1. Und vielleicht kann es jemand lesen, wo das Mikro in der Nähe ist. Galater 1,1. Galater 1, Vers 1. Kann jemand aus der Jugend da vorlesen? Hat jemand eine Bibel?
Paulus Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch den Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat.
Super, vielen Dank. Ja, also ganz klar, Apostel Paulus, es ist sehr wichtig hier auch für ihn, ja, dass nicht von Menschen, nicht durch Menschen, sondern ganz klar durch Jesus Christus. Wir können ja von Apostel Paulus mit Recht sagen, also das war eine wirklich übernatürliche Berufung, die er da erlebt hat. Aber obwohl Apostel Paulus so überragend berufen wurde wie kein anderer Apostel, die anderen wurden ja aus der Arbeit heraus, gefischt oder was auch immer, gesessen unter dem Baum. Und Jesus, das war überhaupt nicht spektakulär bei ihnen. Apostel Paulus war sehr spektakulär, wie er zum Glauben kam, wie er berufen wurde. Und doch konnte Apostel Paulus sich sehr gut einschätzen, welche Position er als Apostel hat. Bitte 1. Korinther 15, 8 bis 10, drei Verse vorlesen. 1. Korinther 15, 8 bis 10. Darf ich nochmal bitten, Herr Georg?
Zuletzt aber von allen gleichsam der Unzeitengeburt erschien er auch mir, denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist.
Dankeschön. Ja. Also fällt es uns auf, wie demütig und fast reuig Apostel Paulus ist und doch fest. Und doch, ich bin durch die Gnade, was ich bin. Apostel heißt ja wörtlich Gesandter, Botschafter. Und jetzt eine ganz praktische Frage. Was meint ihr, gibt es heute noch Apostel? Gibt es heute noch Apostel? Ja, genau. Es gibt Botschafter und Gesandte. Das sind wir alle. Ja? Das war der Gedanke. Ja? Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Oder wir sind ausgesandt, das Evangelium zu verkündigen. Also das sind wir alle. Aber das Apostelamt an sich gibt es heute nicht mehr. Das Apostelamt an sich. Es gibt keinen einzigen, der behaupten könnte, ich habe diese gleiche Position wie die Apostel. Die große katholische Kirche versucht, das im Papsttum festzumachen, so die direkte Linie zu den Aposteln herzustellen oder neuapostolischen Gemeinden pflegen diese Denkweise. Wir wissen aber aus Apostelgeschichte 1, dass es bestimmte Kriterien gibt und diese Menschen heute, die können das überhaupt nicht erfüllen. Ja. Sie müssen Jesus gesehen haben. Ja. Matthias war die ganze Zeit dabei, wurde nachgewählt auch. Ja. Und Paulus, also Jesus ist direkt Paulus begegnet. Sie müssen mit Jesus gelebt haben, sie müssen von Jesus persönlich berufen worden sein. Das waren so die Voraussetzungen. Nun, das können wir jetzt nicht auf uns beziehen, Apostel, was können wir damit anfangen? Aber wir können es übertragen. Es ist einfach gut, dass wir wissen, in welchem Auftrag, in wessen Auftrag wir unterwegs sind. Und deshalb so meine Motivation, führe deinen Auftrag im Namen Jesu Christi aus. Wir haben alle einen Auftrag, führen wir unseren Auftrag aus. Also ich möchte, dass das einfach in diesen Worten auch eine Praxis dahinter steht. Deshalb diese grüne Bemerkungen hier. Okay, der Vers 1 geht weiter. Das war jetzt so sehr bis jetzt einfach, eindeutig. Jetzt kommen so ein paar Beschreibungen, die sind nicht so einfach einzuordnen. Das liest sich schon schwer. Wenn man das liest, da kommt man schon in Stottern. Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die dem Glauben gemäß ist, in der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Vom Satzbau her können wir es so sehen. Paulus ist ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi. Und das nicht einfach so, sondern auf einer festen Grundlage, auf einer festen Basis gegründet ist er. Das ist dieses Wort nach, ist so ein wichtiges Wort hier, je nachdem, wie man dieses Wort übersetzt. Aber dieses, das ist, man kann auch übersetzen, gemäß, also ein Apostel und ein Knecht gemäß. So. Wir sehen hier so eine Dreiteilung, dem Glauben der Auserwählten Gottes, das ist der erste Punkt, dann der Erkenntnis der Wahrheit und dann der dritte, der Hoffnung auf das ewige Leben. Manche übersetzen dieses nach, wie gesagt, mit gemäß und manche mit damit. Und damit wird ein Zweck beschrieben. Also ich lese jetzt zwei vereinfachte Übersetzungen vor, die neue Genfer Übersetzung. Da liest sich das so, und da ist der Zweck betont. Mein Dienst als Apostel soll dem Glauben derer zugutekommen, die Gott erwählt hat, und dazu beitragen, dass die Wahrheit erkannt wird, die Wahrheit, die uns lehrt, in Ehrfurcht vor Gott zu leben, und durch die wir die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Also hier sehen wir dieses dazu beitragen, dass, ja, so mit einem Zweck. Hoffnung für alle lasse ich jetzt mal aus, dass wir die Zeit sparen, ist so ähnlich, ist auch geht in diese Richtung. Wenn, nach diesen beiden Auslegungen würde Paulus seinen Auftrag oder den Sinn seines Auftrages beschreiben. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie wir das sehen, diese zwei Verse. So, den Sinn und Zweck des Auftrages ist, den Glauben der Erwählten oder der Glaube der Erwählten soll gestärkt werden, sagt Paulus. Die Wahrheit soll die Erwählten befähigen, richtig zu leben. Wir werden später darauf eingehen, dass die Kreter ein Problem hatten mit dem praktischen Leben. Ja, das faule Menschen werden sie genannt oder so, ja, oder Lügner oder so, ja. Genau. Und dann das dritte, die Hoffnung soll die Erwählten auf das ewige Leben ausrichten. Ich finde, das ist eine gute Variante, das so zu sehen. Was wichtig ist von der Bibelauslegung, dass es keine Bibelstellen gibt, die dagegen sprechen, wo man sagen, nee, das kann man so nicht sehen, sondern das ist der Sinn des Auftrages ist immer andere zu stärken im Glauben, dass sie praktisch leben in Wahrheit und dass sie eine Hoffnung haben in der Ewigkeit. Wenn wir jetzt Luther, Schlachter, Elberfelder nehmen, dann geht es nicht um den Sinn, sondern um die Basis, um die Grundlage. Paulus sagt, meine Berufung entspricht dem Glauben der Auserwählten Gottes. Er sagt, meine Berufung entspricht der Erkenntnis der Wahrheit. Und zwar Wahrheit, die der Gottesfurcht spricht. Und er sagt, meine Berufung entspricht der Hoffnung ewige Leben, das Gott verheißen hat. Das ist alles so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man liest es und okay, was hat das jetzt mit uns zu tun? Ich weiß nicht, ob es jetzt so, gibt es dazu vielleicht eine, wo man sagt, ja, ich sehe das so, oder vielleicht habe ich eine andere, eine dritte Variante. Gibt es dazu eine Meinung? Ich denke, beide sind biblisch möglich. Man kann es so sehen, man kann es so sehen. Gibt es dazu? Die Frage ist, geht es Paulus um den Zweck, Sinn und Zweck seines Auftrages oder will er seine Grundlage mehr betonen? Ich denke, dass beides ist möglich. Ja, beide Möglichkeiten sind da. Gehen wir kurz darauf ein. Welche Auswirkungen hat es, wenn es wenn wir diese Seite anschauen. Paulus sagt, die Berufung basiert auf allgemein geistlichen Prinzipien der Gläubigen. Paulus wurde ja spektakulär zum Apostel ausgesondert. Aber er beruft sich nicht auf die, ich bin jetzt was ganz Besonderes, sondern er sagt, ich bin wie alle. Ihr könnt mein Leben prüfen. Er nimmt keine Sonderstellung ein. Das ist hier wichtig. Bei der zweiten Sache, die Berufung basiert auf der Erkenntnis der Wahrheit, da ist wieder keine Willkür da. Das sind keine sonderbaren Erkenntnisse, die gibt es zuhauf in unserer Zeit, sondern die Wahrheit wird in unserem Lebensstil sichtbar. Paulus sagt, schau mein Leben an, ob ich Wahrheit lebe oder nicht. Und das Dritte, die Berufung basiert auf die Hoffnung des ewigen Lebens. Nun, das ist eine sehr spannende Basis. Wenn wir sagen, das ist eine Grundlage, aber die Grundlage ist in der Zukunft. Das ist sehr eine spannende Sache. Aber hier greift Paulus nach vorne und sagt, das hält mich, das ewige Leben hält mich. Ja, das sind so gute Grundlagen auch für uns. Glauben, Wahrheit, Hoffnung. Dann so diese Schlagwörter hier. Also mir ist bewusst, dass diese Stelle sehr so ein bisschen schwierig ist, das auch praktisch mit Leben zu füllen für uns. Aber gehen wir weiter. Bevor wir jetzt zum dritten Vers gehen, müssen wir noch den zweiten so ein bisschen abschließen. Der zweite hat ja noch ein paar Worte. Und der dritte beginnt mit einem Aber. In dem Vers 2 beschreibt Paulus die Hoffnung des ewigen Lebens. Und diese Hoffnung, sagt er, hat Gott verheißen. Und jetzt eine Frage, schaut mal in eurer Bibel, wann hat Gott es verheißen, die Hoffnung auf das ewige Leben? Wann steht da in der Bibel? Wann hat er es verheißen, die Hoffnung auf das ewige Leben? Vor den Zeiten der Welt, genau, ja. Andere Übersetzung, vor ewigen Zeiten. Das heißt, vor Erschaffung der Welt. Gott hat seinen Plan, die Menschen sollen ewig leben vor dem Sündenfall, vor der Erschaffung der Welt, hat er diesen Plan festgemacht. Dann passiert der Sündenfall. Ändert Gott seinen Plan? Nein, er ändert nicht. Sein Plan bleibt, der Mensch soll ewig leben. Gott bleibt seiner Verheißung treu. Also diese Tatsache steht vor seit ewigen Zeiten. Und jetzt kommt der Vers 3. Aber zu seiner Zeit hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut ist nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands. Also was betont dieses Aber in diesem Fall? Eines stand fest von Ewigkeit, das andere kam aber zu einer bestimmten Zeit. Und hier ist das bekannte griechische Wort Kairos, der Zeitpunkt Gottes. Diese Zeitpunkte Gottes, die sind in Gottplan festgeschrieben, festgenagelt, die sind ganz, ganz fest. Die kann man nicht verrücken. Niemand kann diese Zeitpunkte verschieben. Sie sind einmalig, unwiederholbar. Zum Beispiel die Geburt Jesu, diese gehört zu diesen Zeitpunkten. Jesus konnte nicht zur Zeit Moses geboren werden. Das hat mit dem Zeitplan Gottes gar nicht hineingepasst. Jesus konnte auch nicht jetzt in unserer Zeit geboren werden. Es gab einen Moment, eine Sekunde im Himmel und da musste Jesus den Himmel verlassen. Das war ein ganz festgeschriebener Zeitpunkt. Dasselbe gilt auch für die Kreuzigung und für die Auferstehung. Und da wird es uns noch deutlicher. Da ist der Tag festgelegt. Die Stunde, jede Stunde wird gezählt. Die Sekunde, auf die Sekunde genau, fallen die Leugnung von Petrus und der Hahnenschrei. Oder das Passahlamm wird geschlachtet im Tempel und Jesus stirbt am Kreuz. Auf die Sekunde genau passt Gottes Plan. Nun jetzt zum Vers 3. Welcher Zeitpunkt wird in Vers 3 gemeint? Was ist da geschehen? Apostel Paulus sagt, das Wort wurde offenbart. Das Wort ist hier im Griechischen Logos. Und im Neuen Testament gewöhnlich, wenn Logos kommt, es sind keine Buchstabenreihe gemeint, das Wort, sondern eine Person, Person Jesus. Jesus wurde offenbart. Aber zu seiner Zeit hat er sein Wort, hat er Jesus offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut ist nach dem Befehl Gottes unseres Heilands. Nun, was meint hier Paulus? Er meint nicht die Geburt Jesu, er meint nicht die Auferstehung. Das ist Paulus nicht dabei. Dieser Zeitpunkt, der kam später. Paulus hatte einen speziellen Auftrag. Was war sein besonderer Auftrag? Wissen wir das? Wer war Paulus? Was war sein besonderer Auftrag? Ja, wem? Ja. Römer 11, Vers 13, Galater 2, 8, 1. Timotheus 2, 7. Ganz klar, ja, wo Apostel Paulus sagt, ich bin ein Apostel der Heiden. Okay? Und dieser Übergang von den Juden, das Heil von den Juden zu den, von den Juden zu den Heiden, das war ein fester Punkt. Apostelgeschichte 13, Vers 46. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen zu den Juden. Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden. Wer es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für wichtig des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Und das ist der große Wendepunkt. Und dieser Zeitpunkt ist von Gott bei Gott verankert in seiner Heilsgeschichte. Und Paulus wusste darum. Das Wort Jesus muss den Heiden verkündigt werden. Bis dahin sind auch Heiden zum Glauben gekommen, aber punktuell. Und jetzt flächendeckend soll das Heil zu den Heiden gebracht werden. Wenn wir den Vers weiter anschauen, sehen wir auch, das Mittel ist durch die Predigt oder wörtlich Verkündigung. Ist die Predigt geeignet, um Gottes Wahrheit zu verkündigen, liebe Geschwister? Ist die Predigt geeignet? Kaum zu glauben, oder? Egal wie gut der Prediger ist, mit den schönsten Worten, mit der besten Auslegung, letztendlich sind wir alle schwach und elend. Und das, was wir über die Lippen bringen, das kann niemals beschreiben, das, was Gott tut. Paulus sagt sogar, das ist das, was wir hier von vorne bringen. Die Predigt ist eine Torheit im Vergleich zur Weisheit Gottes. Aber wir können daraus was lernen. Und zwar, liebe Geschwister, dass Gott keine Supertalente braucht, um an sein Ziel zu kommen. Und ich möchte hier auch eine Warnung aussprechen, dass wir uns nicht an Menschen hängen. Jesus offenbart sich durch sein Wort, durch einfache Predigten. Und wie oft sitzt man hier und es ist eine einfache Predigt, aber sie trifft den Nerv und sie trifft unser Herz. Und wir können daraus lernen, dass wir Gottes Zeitpunkte beachten sollten. Zum Beispiel gibt uns Gott einen Auftrag, was Gutes zu tun. Wisst ihr, Gott ist souverän, er braucht uns nicht. Wenn wir es nicht machen, er wird auf eine andere Art und Weise zum Ziel kommen. Aber die Frage ist, wo sind wir? Der Zeitpunkt Gottes war da, die Möglichkeit war da, Gutes zu tun, aber wir waren uns zu schade, unschlüssig, wie auch immer. Wir werden Gottes Augenblicke immer wieder versäumen. Was machen wir dann? Liebe Geschwister, nicht rumgrübeln. Buße tun und weitermachen, das ist die Botschaft. Buße tun und weitermachen. Wir werden immer wieder, Gott schenkt eine Möglichkeit, wir verschlafen sie. Gott schenkt wieder, wir verschlafen sie. Und irgendwann ziehen wir uns zurück und sagen, okay, ich schaff's nicht. Nein, Buße tun und weitermachen. Das ist ein Befehl, sagt hier der Text. uns, das ist ein Befehl Gottes. Nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands. Ganz kurz noch dazu, dieser Begriff nach dem Gott Heiland. Paulus ist am Schluss seines Lebens. So neigt sich das, sein Leben wirklich dem Ende zu. Und es ist interessant, vorher braucht er das gar nicht so oft, aber je älter er wird und jetzt zum Schluss, gerade in den Pastoralbriefen, Titus, so ein kurzer Brief, 6-mal spricht er von Gott Heiland, Jesus Heiland. 3-mal von Gott Heiland, 3-mal von Jesus Heiland. Im Griechischen klingt es Soteros. Luther wählt Heiland. Andere Übersetzungen sagen Retter. Liebe Geschwister, es wird eine Zeit kommen, dass wir diese Begriffe, diese Namen unendlich schätzen werden. Ich glaube, wir wissen alle nicht, was es bedeutet, wirklich bedeutet, dass wir verloren waren. Ich möchte an dieser Stelle Schluss machen, denn Vers 4 bleibt noch für nächstes Mal und dann geht man weiter. Gibt es dazu jetzt noch eine Frage? Oder? Ich möchte so nur ein paar Punkte zeigen, eine kurze Zusammenfassung, was wir bis jetzt gemacht haben. Und zwar versuchen, auf die Praxis einzugehen. Wir haben gesagt, die Frage zu stellen, wer bin ich? Wer bin ich vor Gott? Es wäre gut, dass wir das wissen, dass wir dürfen eine gute Grundlage haben. Es ist keine Schande zu sagen, Gott hat das in meinem Leben gemacht. Ich bin das. Durch Gottes Gnade bin ich das, was ich bin. Es ist kein Hochmut, wenn wir das sagen. Wir dürfen unsere Berufung benennen. Das hilft uns und dann auch anderen. Wenn wir dazu stehen, sagen, ja, Gott hat mich diesen Auftrag gegeben, diese Berufung. Wir dürfen uns an der Ewigkeit ausrichten. Gott hat sie uns verheißen. Er lügt nicht. Gott handelt souverän, wir dürfen durch Gehorsam seinem Plan dabei sein und dass wir seine Zeitpunkte beachten. Ja, das ist schon von Vers 4. Ich hoffe, dass so ein paar Gedankengänge so sitzen bleiben, dass wir auch weiter, lade auch ein, weiter auch persönlich diese Verse nochmal durchzulesen und auf sich wirken lassen. Lass uns jetzt mit einer Gebetsgemeinschaft abschließen. Also eine Anliegen war noch, einen Moment. Unser Bruder Eugen Feisel, er wurde heute operiert an den Augen und es geht ihm schlecht. Und er bittet um Fürbitte. Ich weiß nicht, ist er im Krankenhaus in Stuttgart oder zu Hause ist er? Ja. Oder Eugen Feisel, dass wir für ihn auch mitbeten. Ja. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Ja, unser Heiland, wir sind dir von Herzen dankbar, dass du so viel Großes an uns tust. Danke dir, dass du Menschen berufst zu allen Zeiten. Danke dir, dass du Menschen begabst. Und danke dir, dass du auch unter uns, dass du jeden Menschen, der an dich glaubt, zum Leben erwächst. Und danke dir, dass wir an dich glauben dürfen. Wir danken dir für diese gute Grundlage, auch aus der Zukunft heraus, dass wir dir vertrauen können, dass wir nicht begrenzt hier leben, dass wir auf ein ewiges Leben zusteuern. Herr, segne du jeden Einzelnen darin und schenk uns Festigkeit, Festigkeit in dir, dass wir wissen, wer wir in deinen Augen sind, Herr. Du kennst jeden Einzelnen hier und danke dir, dass wir in diesem Vertrauen auch in die Zukunft gehen können. Danke dir für dein Wort und wir bitten dich, dass es im Nachdenken auch an uns wirkt. Amen.